Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Existenzgründung im Handwerk. Was man dazu alles braucht und wie man da vorgehen kann und welche Tipps und Tricks es gibt, erfahrt ihr heute bei uns in unserem Podcast. Hallo und herzlich willkommen, schön, dass ihr wieder hier seid.
Handwerk to go, der Podcast.
Unser heutiger Experte bei uns im Studio, Stefan Bollen. Stefan Bollen von der SBB-Beratung, unter anderem selber schon mehrfacher Firmengründer gewesen. Freue mich sehr, Stefan, dass du hier bist. Nicht nur als Gast, sondern auch als Freund, dich im schönen Bad Wünnenberg begrüßen zu dürfen. Hallo.
Ja, danke Christian für die schöne Begrüßung. Ich habe ja vorhin schon mal gesagt, 21 Jahre ist es her, dass wir uns kennengelernt haben, aber mit Kopfhörern auf dem Ohr habe ich dich noch nicht gesehen.
Dito, ja. Aber jetzt wissen so die Einzelnen, wie alt wir werden. Stefan, Thema Existenzgründung. Was ist das Wichtigste bei der Gründung einer Existenz im Handwerk?
Das Wichtigste bei der Gründung im Handwerk ist, dass man weiß, was man möchte. Dass man vorher überlegt, wo möchte man hin und wie möchte man starten. Probleme kommen immer von alleine, aber erstmal das Ziel haben, wo möchte man hin und dann mit vielleicht ein oder zwei Freunden, Begleitern, die sich auskennen in der Technik oder aber auch in der Finanzierung, einen Plan aufzustellen, wie komme ich da hin.
Jetzt macht ihr ja viele Beratungen im Jahr, recht viele, du wirst die Zahl gleich noch sagen können halt, ne? Erzähl mal so ein bisschen, wie dieser strukturelle, normale Ablauf ist halt, wenn sich einer bei euch meldet und sagt, kannst du mir helfen halt, wir wollen das und das machen oder die Firma gründen, wie gehen wir vor, was tut man da?
Also zunächst einmal zu meinem Hintergrund, für die, die es noch nie gehört haben, meine Person, ich bin jetzt seit 30 Jahren Schornsteinfeger und jetzt seit 23 Jahren schon Meister. Und habe typische Karriere gemacht, Geselle, war Meister, angestellt. Dann wurde ich von der Gewerkschaft entdeckt, will ich mal so sagen. Habe dann bei der Gewerkschaft vieles gelernt für später, unter anderem auch Finanzierung. Und während dieser Gewerkschaftszeit hatte ich aber gesehen, dass viele Gründer eben das, was sie vorher eigentlich besser machen wollten, nicht besser gemacht haben. Unter anderem geht es los mit Lohnzahlungen und Arbeitnehmerumgang. Und daraus resultierte dann ein Unternehmen, heute SBB Beratung und Verwaltung in Kiel. Wir machen so 120 bis 150 Existenzgründungen pro Jahr. Und seit ein paar Jahren nicht nur Existenzgründungen, sondern auch außerhalb des Schornsteinfegerhandwerks begleiten wir Handwerksmeister ganz normal bei der Strukturierung, Finanzierung, Businesspläne erstellen. Und für die Existenzgründer eben Fördermittel besorgen, aber auch gucken, wie kommen sie mit ihrem Eigenkapital hin. KfW Startgeld kennen viele von der Entfernung. Die müssen zu ihrer Hausbank, müssen die Finanzierung auf den Weg bringen. Und das heißt, alles das, was ich sozusagen vorher mal erlebt habe, was schlecht läuft, haben wir versucht aufzuarbeiten mit einem Team und machen das bis heute, seit 2015 selber auch einen eigenen Handwerksbetrieb. Das heißt, Theorie und Praxis bringen wir ganz gut zusammen. Denn in der Existenzgründungsphase, wenn einer sagt, ich möchte mich selbstständig machen, Schornsteinfegerhandwerk, bewirbt er sich ja. Und ist trotzdem überrascht, wenn die Behörde anruft und sagt, sie haben gewonnen.
Jetzt ist meine Aufgabe hier, wir merken das schon, der Stefan erzählt auch gerne halt letztlich, auch mal dafür zu sorgen, dass der Moderator zu Wort kommt halt und mal eine Frage stellen kann. Das ist super spannend und ich würde gleich da nochmal dran einhaken, weil du gesagt hast, du würdest aus den Fehlern, die du gemerkt hast halt, hast du gelernt und willst das auch verbessern, umsetzen. Was war denn bei deiner Geschichte die beste Lernphase beziehungsweise der Fehler, der gemacht wurde?
Zunächst einmal fehlte mir persönlich der Mut, selbst das Unternehmen zu gründen. Mhm. Ich hatte eine Idee, ich hatte Unterstützer, ich hatte aber nicht das Geld, das umzusetzen und habe das Geld kompensiert, indem ich mein Wissen an jemand anderes abgegeben habe, der dann irgendwann aufgrund seiner nicht so guten wirtschaftlichen Situation ausgeschieden ist. Und dann habe ich das Unternehmen, habe ich allen Mut zusammengenommen, habe meine Partner dazu geholt und dann haben wir gegründet. Und das Wichtigste dabei für uns selber war die Sicherheit, eine gute Finanzierung. Nicht nur die Finanzierung, sondern auch die Sicherheit zu haben, dass das, was man finanziert hat, auch zurückzahlen kann und trotzdem seinen Lebensunterhalt bezahlen kann. Einer meiner Lieblingssprüche ist, wir gehen ja zur Arbeit, um unser Privatleben zu bezahlen. Und das vergessen gerade Gründer, die dann einfach gegen alles anstrampeln, wenn sie vorher nicht überlegt haben, was kommen für Meilensteine. Und gerade im Schornsteinfegerhandwerk, habe ich ja schon gesagt, da kommt die Bewerbung, dann kommt der Zuschlag. Und dann schauen viele erstmal, oh, kann ich das eigentlich finanzieren, was ich da machen will? Und wenn es dann losgeht, dann kommen ganz viele Rechnungen und da geraten viele dann auch schnell mal in Panik. Und da den Überblick zu behalten, das haben wir durch eigenes Erleben. Sozusagen können wir das auch besser an den Existenzgründer vermitteln. Ich glaube, die Authentizität ist da schon sehr groß.
Dem entnehme ich halt, dass man, also das Beispiel, was du gerade gesagt hast, dann auf einmal ganz plötzlich auftritt halt. Aber auf der anderen Seite liebäuglich ja dann wahrscheinlich schon etwas länger mit auch, ihr habt ja auch den einen oder anderen SAK-Betrieb halt mitgegründet und auch geholfen halt letztlich. Wie früh sollte man sich da mal Gedanken zu machen, ab wann kommt diese Phase halt, wo man sagt, Mensch, mit der Sache gehe ich jetzt mal so schwanger und möchte ganz gerne da vielleicht in die Richtung mich mal bewerben oder halt um einen Betrieb kümmern. Und was sind so die ersten Schritte, die man dann machen sollte für sich selber jetzt erstmal?
Wir sind ja bei vielen Existenzgründungslehrgängen im Handwerk vertreten. Und da sage ich immer gerne, jetzt ist der Zeitpunkt, sich konkret damit zu beschäftigen. Das heißt, wie will ich nachher wahrgenommen werden? Mal auf die eigenen Finanzen zu gucken, wie viel Geld bringe ich eigentlich mit? Wie komme ich an, wenn ich nicht genug Geld habe? Wie komme ich an Geld? Und dann einfach zu gucken, was ja viele nicht gelernt haben, die Büroarbeit. Schon mal sich damit zu beschäftigen. Wie schreibt man eigentlich hinter eine Rechnung? Das ist ganz profan.
Ja, es klingt jetzt lachhaft in Anführungsstrichen, aber ich weiß, dass das viele, egal in welchem Handwerksbereich, halt immer schwierig ist. Ne?
Das ist total schwierig. Ja. Und dann ist ja die Idee, möglichst schnell alles auch handwerklich in der Beratungstätigkeit beim Kunden zu machen und abzuarbeiten. Das schaffen auch fast alle ganz gut, aber sie vergessen sich, die Zeit zu planen, dass sie hinterher das auch alles im Büro abarbeiten müssen und kommen ganz oft dadurch in Zeitnot, sitzen dann Wochenenden, spätabends, beide Wochenendtage weg, bis die Familie anfängt zu murren. Und deswegen ist es so wichtig, sich nach einem Entschluss, ich will das machen, mich selbstständig machen, man geht zu einem Existenzgründungslehrgang und wenn man den absolviert hat, dann nicht aufhören, sondern dann konkret sich damit zu beschäftigen. Jeder hat Bekannte, die vielleicht auch einen Schornsteinfegerbetrieb haben oder einen SAK-Betrieb und einfach da mal hingucken. Manchmal auch einfach den Chef fragen, Chef, ich will das jetzt irgendwann machen, darf ich mal ein bisschen mehr als nur draußen gucken? Und ich sage meinen Existenzgründungsteilnehmern immer, das ist dann so die erste Zeit der Investition, weil dann mehr zu machen heißt nicht, das wird auf die Arbeitszeit angerechnet, sondern es ist nach der Arbeit, um hineinzugucken und fast, also nicht fast alle, aber viele Chefs sind da sehr offen. In allen Gewerken im Übrigen.
Ja, da kommt dann auch viel diese Nachfolgeregelung, die ja noch ins Spiel, kommen wir auch gleich nochmal zu halt. Ne? Ich würde ganz gerne gleich nochmal ein bisschen tiefer reingehen, welche Punkte das sind halt, die da zu berücksichtigen sind und wo ihr den Bewerber beziehungsweise den, der zu euch kommt, halt mit auf die Reise schickt. Aber man muss auch dazu sagen, jeder Gast hat bei uns ja einen Getränkewunsch frei. Und wieder erwarten, Stefan hat sich eine gelbe Brause gewünscht halt. Es war ein bisschen schwierig, eine gelbe Brause zu finden, die nicht mit F anfängt halt, weil die wollte er nämlich nicht. Aber wir haben eine richtig schöne gelbe Limo geholt. Ich darf die jetzt mal eben dir aufmachen. Und die sprudelt auch sogar. Stefan, zum Wohl, lass es dir schmecken.
Perfekt. Und das ist schön, ihr kennt es noch nicht, ne?
Nee, wir kennen es noch nicht halt. Wir hatten es noch nicht hier. Wir hatten alles Mögliche schon hier.
Ich trinke Fritz-Limo immer ganz gerne, darf ich ja sagen.
Ja, ich habe es jetzt noch nicht im Mund genommen.
Ich kann das aber sagen.
Weniger darf man das wohl.
Weil dieses Produkt, ich bin Schornsteinfegermeister in Hamburg. Und das ist ein Produkt aus Hamburg, in Hamburg zu Hause, in der Nähe produziert, nachhaltig. Das ist ein Brüderpaar, was sich aufgemacht hat, das Getränk zu entwickeln, was sie gerne selber trinken, ist vegan und Ja, ist ja alles modern und mittlerweile hat diese Firma sozusagen den Siegeszug durch Deutschland auch angetreten, auch wenn in Bad Württemberg noch nicht angekommen. Aber es gab es ja zu kaufen.
Ja, ich wollte gerade sagen, es ist ja angekommen. Ne? Es gab es ja hier wirklich im örtlichen Getränkeladen zu kaufen. Die haben, glaube ich, auch Kisten davon. Also es ist jetzt gar nicht so schlimm und es ist auch nicht so weit weg von Hamburg.
Ja, das Schöne dabei ist, dass sich ein Brüderpaar Gedanken gemacht hat, wo sie hinwollen und das entwickelt haben und sehr breit aufgestellt sind. Und manchmal schmunzeln wir in unserem Büro, weil einer unserer Partner gerne Rhabarberschorle trinkt. Und die bieten auch so etwas
an. Gibt es auch von der Seite. Ja, wir müssen jetzt die Kurve kriegen, halt so ein bisschen von der Existenzgründung dieser beiden Brüder zu dem Thema, was unsere Handwerker jetzt betrifft. Du sagtest, die kommen zu euch in den Lehrgang und du betreust oder ihr betreut die dann halt. Und du sagtest ja auch, dass ihr sagt, Mensch, guck mal beim Chef über die Schulter, was kann man am Anfang mal ein bisschen lernen halt. Gibt es da so vorgefertigte Schritte? Was sind so die Steps, die sozusagen jeder da durchlaufen sollte?
Ja, es gibt ein Standardverfahren, der Bewerber hat gewonnen, ruft uns an, sagt, dann und dann möchte ich mich selbstständig machen, ich darf loslegen. Und dann fragen wir halt tatsächlich ganz klassisch erstmal ab, die Vermögenssituation, welche Ausgaben, Einnahmen, welche Rücklagen sind da und wie was glaubt der Gründer an Kapital zu brauchen. Also wir können das ja von außen erstmal gar nicht einschätzen. Es gibt unterschiedliche Starterpakete, nenne ich das jetzt. Wenn man einen Betrieb übernehmen kann, dann ist das schon, ist der Betrieb zum Teil ausgestattet. Dann ist die Frage, was der Vorgänger dafür haben möchte. Und manchmal kriegt man gar nichts, dann muss man alles neu kaufen. Das verbindet uns ja seit ein paar Jahren, weil die Existenzgründer dann ja auch hier einkaufen. Und
wir freuen uns jedenfalls, ne?
Ich glaube, die Zusammenarbeit sozusagen funktioniert ja ganz gut. Mhm. Und das heißt, wir müssen erstmal den Kapitalbedarf feststellen. Das ist ein
Kannst du deine Größenordnung sagen, was man so dabei haben sollte?
Also, ja, 25.000 bis 30.000 Euro für einen Schornsteinfegerbetrieb.
Okay.
Mhm. Im SAK-Bereich ist das deutlich komplizierter, weil da ist die Nachfolge dann, wenn man einen Betrieb übernehmen kann, auch teurer, der Kundenstamm anders, das Material ja ganz anders. Mhm. Also bei einem Tischler ist es wieder ein bisschen einfacher, aber für Schornsteinfeger sagen wir immer 25.000 bis 30.000 Euro ist ein guter Start, plus man muss in dem Moment, wenn man einen Betrieb gründen will, befindet man sich ja noch in einem Beschäftigungsverhältnis meistens. Mhm. Dann trennt man sich von seinem Chef oder der Chef sagt, Mensch, das ist ja toll, dass du die ganzen Jahre bei mir warst. Mhm. Du willst dich selbstständig machen, ich entlasse dich. Da gibt es von den Bundesländern so Meistergründungsprämien mittlerweile. Nordrhein-Westfalen 7.500 Euro, Schleswig-Holstein 7.500 Euro. Andere ziehen nach. Und wenn man eine gewisse Zeit als Übergangszeit hat zwischen seiner alten Beschäftigung und dem Unternehmensstart, dann muss man ja auch abgesichert sein. Man ist in dem Moment arbeitssuchend oder sogar arbeitslos. Mhm. Und auch da hilft der Staat dann mit einem Gründungszuschuss über bis zu 6 Monate. Und das ist sozusagen die Kombination Meisterprämie und so ein Gründungszuschuss, wo man die ersten Anfangsmonate, bis die ersten Einnahmen zurücklaufen, wo man auch von leben kann. Das ist tatsächlich auch so gewollt. Ein Betrieb, der gefördert wird, soll natürlich auch dann darlegen, vorher schon, dass er lebensfähig ist.
Es geht ja nicht um dich, also um die Person nur, sondern du hast ja dann auch wahrscheinlich Angestellte oder ähnliches, die wollen ja dann auch Geld und Lohn haben halt, was ja auch laufen soll und laufen muss, ne?
Das ist ja der Start, wo ich damals festgestellt habe, wie viele in den ersten Monaten oftmals zu spät den Lohn zahlen, weil das Geld noch nicht auf dem Konto war, weil sie nicht geplant haben. Mhm. Und wer heute sich selbstständig macht und Waren einkauft, kriegt ja auch sozusagen ein relativ langes, aber kalkulierbares Zahlungsziel für das Material, was er eingekauft hat. Und da eine richtige Planung zu haben, was muss ich wann bezahlen, wann muss das Geld da sein. Und für viele ist es so, in dem Moment, wo sie ihr Gewerbe anmelden, wo sie ihr Büro am Start haben, Datenübergabe, dann müssen die erstmal ins Arbeiten kommen. Und vorher war das klar. Das ist dein Weg, da musst du hin, da musst du. Der Chef hat eine klare Ansage gemacht oder man war erfahren und wusste, was man tun muss. Mhm. Und jetzt startet man neu und zwar neu. Das heißt, man weiß nicht, wo man hin muss. Man muss sich diesen Stand erst wieder erarbeiten und die Routine gewinnen. Und das dauert halt tatsächlich, ich sage immer, bis man die Handschrift drin hat in seinem Betrieb, kann das 2-3 Jahre dauern.
Mhm. Das heißt, ich muss mich ja selber auch organisieren halt, ne? und auch selber strukturieren. Helft ihr da den jeweiligen Leuten? Weil es geht ja, gar nicht nur so um die Mechaniken dabei halt, sondern auch um dieses Persönliche, wie gehe ich damit um halt, ne? Also wie mache ich einen 8- oder 10-Stunden-Tag draußen in der Praxis oder auf der Baustelle oder ähnliches und komme dann zurück und muss dann noch die Sachen machen und dann am Wochenende Familie und so weiter und das funktioniert nicht. Also das geht ja dann auch schon so ein bisschen in diese persönliche Beratungssache rein.
Das ist ein tatsächlich Vier-Augen-Beratung. Also ich war heute, das hat mich ja jetzt in die Nähe gebracht, fast 6 Stunden bei einer Existenzgründerin von PC-Arbeit, wie kann sie was abarbeiten, bis hin Arbeitseinteilung für sich selbst. Mhm. Ja. Und dann nicht nur theoretisch, sondern praktisch ihr zeigen, so kannst du anfangen, kannst hinterher alles verbessern, aber du musst ja erstmal anfangen, mhm, weil in 2 Wochen ist die Lohnzahlung dran und sind Arbeitnehmer manchmal noch genügsam, ist das schon bei dem Finanzamt ein bisschen anders und Krankenkassen warten auch nicht. Mhm. Da muss man tatsächlich praktische Hilfe geben, sich selbst zu organisieren. Aber ganz spannend ist ja, sich selbst zu organisieren, heißt ja noch nicht, dass Kunden wissen, dass man da ist. Mhm. Man muss also im Übergang ja auch gleichzeitig noch allen Kunden Bescheid geben. Und wir sind ja alle Handwerker und wir können nicht alle Serienbriefe erstellen und so weiter. Da helfen wir, die entsprechende Vorstellungsschreiben zu entwickeln. Und das machen wir im Existenzgründungslehrgang und sagen dann, überleg dir, wie willst du was schreiben? Mhm. Und das ist deutlich komplizierter geworden aufgrund der Wettbewerbssituation. Wettbewerbsrecht, Juristen gibt es überall. Und sowas ist dann oftmals sehr teuer, wenn man da Fehler macht.
Wir kommen nachher nochmal dazu, auch wie das Einfallstor zu euch ist. Also wer dann Fragen hat oder gerne auch eine Beratung haben möchte und so weiter, halt, da gibt es ja sicherlich auch Mittel und Wege, kommen wir ja nochmal zu, um dass der Kontakt zu euch direkt hergestellt werden kann. Wie geht's dann weiter halt? Also du hast jetzt vorhin von der praktischen Seite geschrieben oder erzählt halt, dass du bei der Kollegin da warst und ihr da geholfen hast. Wie kommen die sozusagen an den Start? Wie funktioniert das? Du hattest ja auch gesagt, diese Meisterprämie, das ist so ein bisschen Übergangsgeld und hilft so ein bisschen zum Einkaufen halt, aber dann ist der Tag X da und ich fange an.
Nein, muss, also wenn man Förderung haben möchte, muss man Anträge stellen. Also jetzt zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen bei der LGH muss man einen Antrag einreichen und der Antrag wird dann auch genehmigt. Der Antrag muss ein paar Formalismen erfüllen. Man muss dann auch nachweisen, was man gekauft hat und dass man das gekauft hat und auch bezahlt hat. Und diese Anträge zu stellen, da helfen wir. Wir sind ab vor dem Tag der Gewerbeanmeldung geht es aber schon los. Man wird irgendwann abgemeldet von seinem Arbeitgeber. Und man muss sich für alles sozusagen selbst kümmern, freiwillig krankenversichern und so weiter. Und da helfen wir, mhm, bis hin zu den Bankgebühren, dass wir sagen, Mensch, lass uns mal gucken, wo das beste Kreditinstitut für dich eigentlich ist. Mhm. Schön ist es immer, wenn Kollegen wissen, dass sie in der Region verhaftet sind und eine regionale Bank haben und das auch mit denen pragmatisch funktioniert. Und da helfen wir. In dem Moment, wo bei Schornsteinfegern zum Beispiel die Datenübergabe stattfindet, helfen wir ihnen, die Datenselektion zu machen, zu gucken eigentlich, wie ist die Datenlage. Und tatsächlich zur Not ist es auch so, dass wir dann schon mit eingreifen, um auch mal Fehler zu korrigieren, die da drin sind. Denn jeder, der ein Programm bedient, hat immer den gleichen Fehler drin. Also das ist so eine Handschrift, hat jeder in seinem Programm. Mhm. Und den Fehler muss man analysieren und finden. Und in dem Moment, wo man sich vorstellen möchte bei Kunden, muss man ja damit rechnen, dass die auch anrufen, dass sie das sogar toll finden. Wenn man die Zeit nicht geplant hat, dann kommt man, das ist erster Stressfaktor, man kriegt seine Arbeit gar nicht mehr organisieren. Mhm. Und da eine gute Zeiteinteilung hinzukriegen, das ist tatsächlich im persönlichen Gespräch, das sind stundenlange Gespräche. Mhm. Aber am Ende, wir legen mal Wert drauf, wir begleiten die Existenzgründer, die entscheiden alles selbst, wir helfen ihnen, die verschiedenen Weichen vorher zu analysieren und dann, dass sie die richtigen stellen können.
Aber sag mal, was ist denn dann so praktisch gesehen halt so eine gute Arbeitseinteilung? Also soll ich denn wirklich 8 Stunden auf die Baustelle gehen und mal lochen und so weiter? Oder soll ich eher sagen, naja, ich mache jetzt mal mein Büro von morgens um 7 bis um 9 und gehe dann ein bisschen raus und komme dann wieder zum Mittag? Oder, also du hast ja jetzt auch reichlich Erfahrung, auch von den Leuten, was zurückgespielt wird.
Oberste Prämisse ist Bürozeit planen. Ganz bewusst, ja, also man kann mit mir montags vormittags keine Termine machen, geht nicht. Man kann mich erreichen, so, aber ich muss ja mein Büro strukturieren für die Woche, für die übernächste Woche und so weiter, also ein bisschen längerfristig auch planen. Und gleichzeitig Freitagnachmittag erreicht man mich jetzt zum Beispiel nicht. Mhm. Und wir legen immer Wert darauf, dass unsere Existenzgründer sich Bürozeit planen. Dass sie auch, wenn sie die Bürozeit haben, nicht anfangen, in dem Moment, wo sie ins Büro gehen, drüber zu nachzudenken, was muss ich tun, sondern ich muss es ja, also auch das muss ich planen,
vorher
was ich
dann tue.
Ja, genau, ne, ja, so, ja. Und das ist gerne von mir gesagt, nimm ein Blatt Papier, schreib auf, was du Freitagnachmittag dringend machen musst, oberste Priorität, und was du noch machen möchtest, was vielleicht noch ein bisschen Zeit hat, aber man muss ja auch mal ein bisschen nachdenken. Und diese Planung an sich, und was viele auch vergessen ist, dass wenn sie loslegen, dass sie gefragt werden, ich möchte das und das machen, also vom Kunden her, und sie sich nicht die Zeit nehmen, auch mal nachzulesen, auch mal bei Firmen nachzufragen, Mensch, der Kunde X möchte das, wie kann er das am besten umsetzen? Nicht nur die rechtlichen Vorschriften, sondern tatsächlich praktisch das zu nennen und vorher zu lesen und zu planen.
Und denn das ist ja ein Problem, man kommt ja aus dem Handwerk, ne? Also man arbeitet mit den Händen, man will das, und auf einmal muss der Kopf mehr arbeiten halt quasi. Und das ist ja genau das, was du sagtest, stimmt, halt, dass man aber dass man das auf die Kette kriegt, ich kenne es ja auch selber halt, und sich so strukturiert und auch wirklich sagt, Mensch, ich setze mich jetzt nicht hin und überlege, was mache ich jetzt, sondern sich vorher darüber Gedanken macht und ich schreibe es dann auf, damit halt dann die Arbeit gemacht werden kann. Ne?
Dass die Arbeit gemacht werden kann und auch zu überlegen, wer kann die Arbeit vielleicht noch machen? Mhm. Ja. Manchmal ist es so, dass ich vielleicht meinen Mitarbeiter, meine Mitarbeiterin mal fragen kann, kannst du das mal zuarbeiten? Das findet gerade bei Gründern oftmals nicht statt, weil man das alles alleine will. Und mein Lieblingsbeispiel dabei ist, meine Mutter hat ungefähr 3 Jahre, 4 Jahre gebraucht, um mir Essen und Trinken beizubringen, also unfallfrei. Dann habe ich irgendwann eine Lehre gemacht.
Dir jetzt? Oder?
Jeder von uns lernt das ja zu Anfang seiner Zeit.
Bei dem einen klappt es besser, bei dem anderen schlechter.
Das stimmt, in der Tat. Aber dann haben wir 3 Jahre eine Ausbildung gemacht oder 2,5 oder so. Dann haben wir irgendwann unsere Meisterprüfung gemacht, die Ausbildung. Und dafür sind wir alles ausgebildet worden. Und jetzt kommt die Existenzgründung. Und da gibt es, das ist wie ein neuer Job, wie ein neuer Beruf. Und das wird noch zu wenig fokussiert von auch Innungen, auch von der Gewerkschaft, oftmals so ein bisschen belächelt. Ja, wir können das alles schon. Nein, wir können das nicht. Das geht schon los. Man geht zur Bank und will Geld haben und fliegt wieder raus. Weil die sagen, ja, bringen Sie uns mal einen Businessplan. Ja? So, dann kommen die mit selbstgemachten Businessplänen und dann sagt die Bank, nee, das geht nicht. Und genauso im Büro. Ja? Nur weil ich schon lange Zeit ein Messgerät bediene und auch ein Tablet habe, heißt es noch nicht, dass ich schon weiß, wie man eine Abnahme schreibt oder Listen, Fristenverwaltung und so weiter alles im Griff habe. Und ein ganz großes Thema immer ist, es ist was schiefgegangen bei der Arbeit, Gewährleistung. Das kennen wir als Arbeitnehmer gar nicht. Wenn wir dann Chef sind, müssen wir uns darum kümmern. Und nur weil wir die Augen zumachen und Ohren zumachen, heißt es nicht, dass das Problem weg ist, sondern jedes Problem sollte ich schneller angehen, damit es auch nicht noch größer wird. Ja. Und einfach ein bisschen bewusster, einfach drüber nachdenken, was man wirklich machen möchte.
Und da trennt sich die Spreu vom Weizen auch so ein bisschen halt, die dann das aktiv angehen und die anderen, die dann sagen, oh, hab ich nicht gesehen und will ich nicht sehen und mach weiter, oder?
Da trennt sich die Spreu vom Weizen. Es gibt Existenzgründer, die in der Lage sind, Prioritäten zu setzen, die dann auch setzen und dann auch schneller und besser sozusagen durch die ersten Monate kommen. Und andere wühlen sich auch fest in ihrem Büro, kommen dann auch nicht mehr raus, kommen unter tatsächlich Druck, dass sie ihre Arbeit draußen nicht schaffen. Und wer draußen zu viel macht, der schafft es drin nicht, so eine Balance hinzubekommen. Das können einige besser als andere, das stimmt. Aber erstmal, wir setzen immer drauf, wir haben ja auch immer ganz oft Existenzgründer, die vorher ehrenamtlich was gemacht haben, die dann tatsächlich auch gleich nach ihrer Existenzgründung gefragt werden, willst du nicht weitermachen, nur eben sozusagen jetzt auf Arbeitgeberlager. Und da sagen wir ganz oft, warte mal ein Jahr erstmal ankommen und dann kannst du gucken, ob du es geschafft hast. Und diese Prioritätensetzung ist schon wichtig. Aber ich bin eigentlich, freue mich immer, weil fast alle schaffen es. Also es ganz, ganz wenige fallen ja komplett auf die Nase. Und wir helfen ihnen, dass es ein bisschen einfacher ist. Aber auch, würde man auch sagen, auch ohne uns haben das viele geschafft.
Also so ist es. Aber ich glaube, es ist für viele schon angenehm, einen Partner im Rücken zu haben, wo man weiß, da kann man sich drauf verlassen. Und die haben das schon mal durchgemacht. Ne? Das ist ja immer schon das Angenehme dabei. Ja.
Gerade außerhalb des schornsteinfähigen Handwerks werden wir gerne gefragt, weil wir selber das am eigenen Leibe sozusagen erleben oder erlebt haben, was wir beraten. Und Schornsteinfegerhandwerk gab es mal ein ganz tolles Lob. Ja, so richtig weiß ich gar nicht, was die gemacht haben, aber irgendwie hat das richtig gut geklappt und alle Probleme, die andere erzählen, hatte ich nicht. Ja, das ist wie ein Taxi, man setzt sich rein und fährt in die Selbstständigkeit. Das ist ein, das bis heute das beste Kompliment, was ich gehört habe.
Ja. Jetzt haben wir gemerkt und gehört von dir, man braucht Mut, also Unternehmermut halt, sozusagen auch was gründen zu wollen. Man braucht auf der anderen Seite auch ein bisschen Startkapital. Man muss sich selber auch gut strukturieren und organisieren können und vor allen Dingen auch mal loslassen können, dass man nicht praktisch alles selber machen möchte, draußen praktisch, sondern auch dann den Schwenk ins Büro schafft, um dort auch die Sachen abzuarbeiten und zu bearbeiten. Jetzt kommen wir nochmal eben, bevor wir nochmal einen Schritt weitergehen, kommen wir nochmal einmal dazu zu Mitarbeitern. Also auch das ist ja ein Thema bei euch halt gerade bei der Existenzgründung. Wie gehe ich denn auf einmal damit um halt? Also jetzt bin ich Chef und jetzt habe ich auf einmal dann einen oder mehrere Mitarbeiter. Was gibt es denn da für Probleme beziehungsweise für Herausforderungen? Der eine geht vielleicht ganz kollegial mit denen um, der andere sagt denen gar nichts oder sowas und der nächste fängt auf einmal nur Druck auszuüben. Also du hast ja wahrscheinlich auch alle Facetten da schon erlebt.
Ja, das stimmt. Es ist so, dass das erste Wertschätzung. Ja, ich soll froh sein, wenn mein Mitarbeiter, meine Mitarbeiterin mitarbeitet. Sie arbeitet aber mit mir mit. Das heißt, Mitarbeiter möchten auch gerne mal wissen, was soll ich denn eigentlich tun? Also wie soll ich mich verhalten? Na klar, muss ich vielleicht Schornsteine fegen oder ich muss eine Heizung einbauen oder wie auch immer. Also nicht Schornsteinfeger, sondern eine andere. Aber so diese Rahmenbedingungen zu besprechen. Und ich möchte gerne auch immer mitvermitteln, dass Arbeitnehmer auch sagen dürfen, was sie auch wollen. Ja, also nicht nur der Chef, was er möchte, sondern auch der Arbeitnehmer. Flexible Arbeitszeiten werden immer mehr gefordert. Mag ich nicht so den Begriff, aber Work-Life-Balance spielt für viele, gerade junge Leute, eine große Rolle. Und je älter der Existenzgründer ist, umso weniger hat er manchmal Verständnis dafür. Wieso, das hatte ich doch auch nicht. Ja, also diese Wertschätzung. Und
Fahrrad reicht doch wohl, oder?
Genau, ja. Und überall, wo kein Schnee liegt, ein bisschen schneller. Und das ist so, also da hat sich in der Gesellschaft viel verändert. Und gerade junge Leute starten anders und wollen auch andere Prioritäten. Und ich habe sie selber gerade zu Ende ausgebildet und mein Mitarbeiter ist morgens nicht der, also der neue Mitarbeiter, morgens nicht der Fitteste. Dafür ist er nachmittags, wenn nochmal ein Termin reinkommt, das ist ihm eigentlich egal, das macht er. Ja? Und ich muss mich manchmal daran erinnern, deine Arbeitszeit ist rum, so geht das nicht. Du musst jetzt mal ab nach Hause. Das Arbeit, also Existenzgründer, dann drüber nachdenken, was könnte meinem Arbeitnehmer eigentlich auch gefallen? Das kann er ja nicht erraten, er muss ihn fragen. Und zu wissen, welche Regeln es gibt, ja, also Tarifverträge kennen, so. Eigentlich gibt es alle Regeln, nur die kennen wir nicht. Also in Existenzgründungslehrgängen werden die zum Teil mitvermittelt, aber das ist ja so ein Riesenboost. Manchmal hilft es auch einfach mal, andere zu fragen, die schon ein bisschen länger selbstständig sind, wo man hört, im Betrieb ist gute Stimmung. Das hilft.
Also dieses Thema Kommunikation ist ja ein ganz entscheidendes Thema. Vielleicht hier nochmal ganz kurz den Verweis dazu. Wir hatten Mareike Fenham, die kennst du jetzt nicht, aber die war auch zu Gast bei uns hier im Podcast und hat dieses Thema in ihrer Firma Kundenkommunikation und Kommunikation intern im Betrieb halt. Ne? Und das ist total spannend gewesen, also da nochmal den Link auch hinzusetzen. Wer möchte, sollte das bei uns in dem Podcast nochmal nachhören. Sehr spannende Sache, insbesondere so auf Augenhöhe zu diskutieren, Mitarbeiter mit ins Boot zu nehmen und vor allen Dingen ein Team zu sein auch, ne? Und zu sehen, ich bin das Team halt der Betrieb selber und nicht nur einer.
Also du hast ja vorhin schon gesagt, ich rede gerne.
Nö.
So. Und ich sage immer gerne, ich habe ja auch Schwächen. Und ich hätte gerne einen Mitarbeiter, der meine Schwächen sozusagen nicht hat, sondern der kann andere Dinge als ich. Und so ergänzen wir uns. Mhm. Und das ist sozusagen der produktive Teil nach draußen. Ins Büro genau das Gleiche. Ja, wenn ich in ein Programm reingucke, dann gucke ich automatisch, man sieht ein etwas, was man eingeben möchte. Und links und rechts sieht man ganz viele Dinge und denkt dann darüber nach, meine Mitarbeiterin im Büro macht das viel schneller als ich. Und deswegen macht es Sinn, sich vorher Gedanken zu machen, was gebe ich ihr? Und dann auch meinen Mitarbeiter draußen zu sagen, hier, meldet euch direkt dort, macht das alles. Wenn, wo, überall, wo ich nicht mit reingucken muss, entlastet mich ja. Das freut dann wieder ein bisschen meine Frau.
Ist auch ganz schön, ne?
Ja, kommt man sonntags auch mal zum Schwimmen.
Ja, aber dieser Punkt halt, sich selber das auch einzugestehen, dass man gewisse Sachen nicht kann oder nicht gerne macht halt. Ich glaube, das ist auch anders, als es früher war, weil früher war, glaube ich, vielfach gesagt worden, order dem Mufti, du musst das und das machen halt und das andere Chefsache halt letztendlich. Und ich glaube, dass heutzutage es vielfach dahin geht und es eher so partnerschaftlich gesehen wird und man versucht, gemeinsam diese Sachen anzugehen. Zumindest nehme ich das so wahr.
Also meine erste Kündigung in meinem Leben, die ich ausgesprochen habe, war, als ich im Februar in Urlaub fahren wollte und mein Chef gesagt hat, das ist Hauptarbeitszeit, du kannst nicht. Mhm. Da habe ich gesagt, tut mir leid, aber dann muss ich kündigen, ich fliege. Mhm. Ja, ich wollte in die Sonne. Und das sind dann 2 Wochen, wo man weg ist. Das kann man dann auch später, das ist also von der Arbeitszeit, ein Jahr ist immer 365 Tage. Wir haben immer die gleichen, es sind immer die gleichen Abläufe und einfach miteinander zu kommunizieren. Und auf Augenhöhe hört sich vielleicht immer so ein bisschen abgedroschen an, aber ich will mal sagen wertschätzend. Und dann ist es darüber hinaus, wenn ich neu anfange, können andere vielleicht, weil sie schon länger am Markt sind, Dinge aus Erfahrung schon besser. Mhm. Und dort einfach zu fragen. Das funktioniert im SAK-Bereich, im Holzbereich, überall funktioniert das, genauso im Schornsteinfegerhandwerk. Einfach auch von anderen lernen. Also Innungen sind ja älter als ich, also schon ein paar Jahrhunderte, glaube ich. Und es hat Gründe, warum es die gibt.
Jetzt hatten wir über die Existenzgründung gesprochen und auch über die Themen und eben gerade auch über den Mitarbeiterbereich halt, weil nochmal abschließend so zu dem Thema Existenzgründung, das Einfallstor zu euch halt, wie kann man Kontakt mit euch aufnehmen, wenn man Fragen hat, wenn es einfach erstmal nur um die ersten Schritte geht oder ähnliches halt, Telefon, Homepage?
Im Regelfall ist Telefon und eine E-Mail. Ja, wobei fast alle tatsächlich als erstes anrufen, weil sie unsere Nummer, im Internet sind wir SBB-Beratung für Schornsteinfeger und für alle Nicht-Schornsteinfeger meisterberater.de und einfach anrufen und im Schornsteinfegerhandwerk sind es auch Anrufe. Mhm. Ja, und was mich freut, nach über 10 Jahren, sozusagen mache ich das jetzt ja schon, ist es, dass viele eben auch sagen, Mensch, du willst dich selbstständig machen, ruf den mal an. Mhm. Ja? Und das funktioniert ganz gut. Außerhalb des Schornsteinfegerhandwerks ist tatsächlich die Seite meisterberater.de. Dann kommt eine E-Mail, ich habe das und das und das vor und können Sie mich mal kontaktieren. Mhm. Und dann melden wir uns und dann geht es sozusagen seinen Gang. Und,
okay.
Je, sag mal, unbeholfener jemand ist, umso früher ist der tatsächlich persönliche Kontakt nicht über Telefon und E-Mail, sondern tatsächlich vor Ort. Und dann gibt es natürlich auch einige, die wissen genau, was sie wollen. Sie brauchen aber die Finanzierung, sie wollen die Anträge für die Meisterprämie und so weiter haben. Die wissen dann das schon. Wir merken das, wenn sie zum Beispiel wissen, wo wollen sie einkaufen, Christian? Mhm. Also welche Geräte brauche ich? Mhm. Ja? Welches Auto möchte ich? Ja? Und also Firmenwagen ist ja auch immer ein großes Thema. Und das merken wir dann damit durch die Erfahrung schon ganz schnell, wo müssen wir schnell hin und wo haben wir ein bisschen Zeit und müssen jetzt erstmal nur die Formalitäten für ihn klären. Mhm.
Ihr macht das ja auch nicht wahrscheinlich für Lust und Liebe irgendwo. Das heißt, es gibt dann so einen Rahmenvertrag oder ein Paket oder sowas, oder du musst jetzt nicht die einzelnen Details erzählen, aber wie wird das denn so organisiert
halt? Ja, wir haben einen Paketpreis, also okay. Ein Paket, mhm. Existenzgründungsfahrt nenne ich das jetzt mal, kostet bei uns 4.000 €. Und in den neuen Bundesländern bekommt man 80% vom Staat gefördert dafür. Und in den alten Bundesländern 50%. Und inbegriffen ist tatsächlich die fachliche Begleitung, dieses Starterpaket, Finanzierung, Businessplanerstellung und eben die Hilfestellung, Beratungsgespräche, wenn es um Krankenkassen, Versicherungen und so weiter geht, dass wir sagen, Mensch, da und da musst du drauf aufpassen. Das ist alles inbegriffen. Und es endet, unser Paket endet am Ende des ersten Geschäftsjahres. Das heißt, wir prognostizieren dann auch die Steuerzahlungen mit. Mhm. Steuerberater kriegen ja im Regelfall die Belege, sehen dann, was gelaufen ist, aber sie sehen ja nicht, was noch kommt. Mhm. Und da kommt unsere Fachlichkeit ins Spiel, dass wir natürlich sehen, okay, wie ist die Auftragslage? Was brauchen wir mindestens an Geld? Was geht weg? Und was wird vielleicht noch an Gewinnen übrig bleiben, sodass wir eben den Steuerberatern oftmals auch eine Handreichung geben können. Euer geschätzter Gewinn ist zu niedrig oder viel zu hoch, passiert auch manchmal. Das ist ein Paket, was wir jetzt schon seit Jahren am Markt haben. Und das funktioniert. Und der eigene Anteil ist wirklich, den man nachher als Privatperson über bezahlen muss, weil das sind Geschäftskosten. Mhm. Ja, also wer sich beraten lässt, aber dann nicht selbstständig wird, kriegt bei uns keine Rechnung. Also wenn das ist, dass Schornsteinfeger von ihrem Bezirk leben können, müsste mir das ja auch so gelingen, Christian.
Okay. Also das, ich finde das total spannend halt, weil das heißt ja, dass also gerade in den neuen Bundesländern halt fast kaum was Eigenkapital in euch fließt, halt mehr oder weniger alles aus der Förderung heraus, und in den alten Bundesländern nur 2000 Euro. Also das ist ja gut.
Naja, gut.
Also, ja gut, wir werden jetzt im Werbeblock.
Ja, genau. Und aber man muss, das sind Betriebsausgaben.
Ja, ja, okay.
So, und dann, bis es im privaten Bereich ankommt, geht ja noch sozusagen der Steueranteil noch ein Stück weg. Mhm. Und der Staat hat diese Förderkulisse aufgebaut, nicht für uns. Wäre ein Kompliment gewesen, aber es gab es schon sozusagen. Wird auch alle paar Jahre ein bisschen verändert. Früher war es mal KfW, heute geht das über die BAFA. Mhm. Das hat Gründe, warum der Staat Existenzgründern besondere Hilfestellung gibt. Wobei der Staat mit seiner Meisterprämie immer ansetzt, Gewerbe, und dann geht's los, was hast du wirklich ausgegeben? Mhm. Also es ist nicht so, dass man vorher eine Prämie kriegt und dann kurz nochmal abbrechen kann.
Okay.
Das wird schwierig.
Aber ihr helft dabei auch bei den Anträgen?
Halt. Ja, die gesamte Administration.
Okay.
Unsere Kunden schicken uns die Anträge, die sie holen müssen, und schicken uns das hoch. Wir bearbeiten das mit ihren entsprechenden Daten und so weiter, und dann kriegen sie alles wieder. Und dann ist da wirklich mundgerecht vorbereitet. Da musst du unterschreiben. Dann ist da auch schon der Umschlag bei, wie man es weiterschickt. Warum? Wir möchten gerne, dass unsere Existenzgründer sich damit beschäftigen, was sie fachlich auf den Weg bringen müssen. Mhm. Und das ist schon verdammt viel. Also das unterschätzen auch viele Existenzgründer, wie kleinteilig doch die Arbeit des Chefs war. Mhm. Also manchmal denkt man sich, oh, der sitzt nur im Büro. Und, oh, vielleicht hat er auch was getan im Büro.
Ja, ja, aber dann merkt man es doch. Ne?
Und dann merken sie es irgendwann, genau.
Wir kommen jetzt gleich noch zu einer anderen weiteren Frage, aber rückblickend auf dieses Thema Existenzgründung. Was sind so die drei wichtigsten Themen, die wir am Ende unseren Zuhörern und Zuhörern zu dem Thema noch mit auf den Weg geben wollen, Stefan? Was meinst du, was sind so die wirklich drei wichtigsten Sachen für alle, die jetzt eine Existenzgründung gründen wollen?
Finanzierung. Zu wissen erstmal, wie viel Eigenkapital brauche ich mit und wie viel werde ich wohl insgesamt ausgeben wollen. Das ist das eine. Das zweite ist, wo werde ich gründen? In welches Umfeld gehe ich? Ja, habe ich Konkurrenz vor Ort? Dann ist es eine andere Situation. Ich muss also bewusst wissen, wo gehe ich hin? Mhm. Wenn es dann soweit ist, nicht lachen, aber bei der Arbeitsplanung fangen wir an mit Freizeit und Urlaub, damit man das im Gründungsjahr nicht vergisst. Mhm. Weil sonst wird der familiäre Druck irgendwann groß. Und mit nur schlechter Laune sozusagen bei der Arbeit zu sein, weil alle wollen was von einem und man schafft es nicht, dann ist es schwierig, und die Freizeit auch zu planen. Und wer zum Fußball gehen möchte, der kann vielleicht in den ersten ein, zwei Monaten das noch nicht machen, aber im dritten, vierten Monat muss er da auch wieder hin, weil das ist sein Hobby. Wir gehen zur Arbeit, um unser Privatleben zu bezahlen, auch als Existenzgründer.
Das ist doch eine schöne Sache halt, ne? Privat muss geplant werden.
Privat, also meine Frau fand das früher nicht so schön, aber seitdem wir das machen, klappt das sehr gut.
Ja, sehr schön. Ja, wir werden die Verlinkung zu euch noch mit in die Shownotes packen, damit auch der Kontakt hergestellt wird. Stefan, warum sollte man sich denn überhaupt noch selbstständig machen im Handwerk? Insbesondere vielleicht im Schornsteinfegerhandwerk.
Naja, da das ist unabhängig erstmal da. Man hat eine gewisse Freiheit. Man hat natürlich viele Zwänge und Sachzwänge, Zeitzwänge und so. Aber was ganz toll ist, ist, dass man mit seinen eigenen Ideen, ne, am Kunden sein kann. Und keiner kommt und sagt, du musst das jetzt genau so machen. Selbst im hoheitlichen Bereich der Bezirksbevollmächtigten gibt es eine gewisse individuelle Note von jedem. Und man kann seine eigene Handschrift in seine Arbeit viel besser noch einbauen. Das ist das eine. Das zweite ist, man kann sich auf das Normal, was man bisher so getan hat, da kann man anfangen, dann kann man sich aber spezialisieren. Also ein Grund, warum ich ja auch gerne heute hier bin. Also wir haben vorhin Blauerdorn-Messgeräte gesehen und so, wohin ich mich entwickeln möchte. Letztendlich, wenn meine Existenzgründung gut funktioniert hat, dann werde ich auch mehr verdienen als vorher.
Mhm. Und du hast vorhin gesagt, die Ideen umsetzen. Welche Ideen siehst du denn da in dem Handwerksbereich?
Naja, ich selber mit meinem Team, wir machen Existenzgründung und beraten Handwerksbetriebe. Ich habe einen Schornsteinfegerbetrieb, ganz klassisch, Mein Mitarbeiter, mein Hauptmitarbeiter in Hamburg zum Beispiel, ist weit über 30 Jahren auch in dem Bezirk. Also der ist immer schon da gewesen. Also man kann jetzt mal rechnen, deutlich über 50. Und als ich anfing, mit ihm darüber zu reden, was ist denn eigentlich sinnvoll? Ne? Abgasverluste messen oder vielleicht mal den ein oder anderen Tipp auch mal geben an den Kunden. Wenn du was sanieren möchtest, wo kriegst du Fördergeld hin? Was gibt es und wie kommt man da so in etwa hin? Das ist so eine typische, früher hat man mal geschrieben, so feuerungstechnischen Rat stand mal so im Schornsteinfegergesetz. Ja. Mhm. Und das habe ich mit ihm besprochen, er war zuerst skeptisch und mittlerweile hat er verstanden, wenn Kunden etwas machen wollen, dann ist er der Erste, der das quasi auch mitkriegt, weil er steht im Heizungskeller und kann ihnen sagen, Mensch, guck mal da, wo man für das, was man energetisch machen möchte, Fördergelder bekommt. Und das ist etwas, was ganz spannend ist, insbesondere auch vor den aktuellen Klimadiskussionen.
Ja, aber jetzt mal Butter bei der Fische, was denn?
Will er nicht sagen. Ja, doch, das ist ganz spannend. Also ich selber betreibe ja oder bin Mitbetreiber eines Energieberatungsbüros. Wir haben relativ viele Mitarbeiter. Wer mal gucken will, über energie.de mache ich gerade mal ein bisschen Werbung. Bis 31.12. gab es ja noch Zuschüsse für Erneuerung der Anlagentechnik. Einfachen Heizungstausch, 10% Zuschuss, 15% Zuschuss, was muss ich dafür machen? Das war auf die Anlagentechnik bezogen. Seit 1.1. hat sich nun komplett das verändert, dass der Staat gesagt hat, nur Anlagentechnik alleine ist uns zu wenig. Wir wollen, dass die Gebäude ganzheitlich betrachtet werden. Es gibt einen individuellen Sanierungsfahrplan, der wird ganz neu mit 80% vom Staat bezuschusst. Und in dem Moment, wo man sowas macht, wird das Gebäude aufgenommen, wird geguckt, wie viel Wärmebedarf hat eigentlich dieses Haus, wo kann ich tatsächlich ansetzen, um den Wärmebedarf zu reduzieren. Das ist der erste Schritt. Der zweite Schritt dann ist, mit welcher Technik kann ich die Wärme erzeugen und wie kriege ich möglichst viel erneuerbare Energien rein. Also auch heute gibt es Zuschüsse für Heizungstausch, aber nur, wenn ich erneuerbare Energien in die Wärmeerzeugung mit integriere. Und dafür gibt es, vorher war es die reine Antragstellung für Heizungstausch, heute ist es eine Gesamtkonzeption und auch ein Altbau kann ein Effizienzhaus sein. Kein Effizienzhaus 70 oder besser, da muss man schon sehr viel investieren, aber selbst das ist theoretisch möglich, aber ein Effizienzhaus 115 oder Effizienzhaus 85er Standard zu erreichen, das ist immer das Ziel eines Sanierungsfahrplans. Und wir haben es vorhin mal kurz gehabt, man muss heute ein bisschen umdenken. Wer heute es schafft, seinen Altbau älter als 10 Jahre auf einen Effizienzhausstandard 85 zu bringen, kann bis zu 120.000 Kredit bekommen und muss nur 84.000 zurückzahlen. Das ist ein Negativzins, den man hat mittlerweile durch einen sehr hohen Zuschuss, wo auch Eigentümer umdenken können, weil eine bessere Anlagentechnik, einen besseren Wärmebedarf, also einen geringeren Wärmebedarf zu erreichen, das bezuschusst der Staat sehr, sehr, sehr stark.
Und wenn ich dich richtig verstehe, ist das dieser Weg, den dein Mitarbeiter oder du halt da empfiehlst zu gehen, halt, weil man darüber dann an die Kunden kommt, weil die wiederum die Beratung bekommen und ihr als Energieexperte in Anführungsstrichen vor Ort damit auch glänzen könnt.
Genau.
Okay. Welche Ideen hast du noch?
Die Frage ist, ich finde, wer sich selbstständig machen möchte, sozusagen, sollte sich auch mal ich nenne es jetzt mal Zulieferer mal angucken. Ne? Die sind ja meistens nicht, dass sie morgens aufstehen und überlegen, was sie nächste Woche verkaufen wollen, sondern die haben genau geguckt, was können wir anbieten. Ne? Und es gibt viele Schornsteinfeger, die noch keine Blower-Door-Messung können. Einige sagen, oh, viel zu kompliziert. Andere, da kriege ich nicht genug Geld für. Oh, das ist aber teuer, wenn man sich ein Gerät kaufen muss. Aber es ist einfach, die traditionellen Arbeiten werden weniger. Auch im Heizungsbau verändert sich das sozusagen. Ja. Bis vor kurzem haben viele noch gesagt, ach, die Gasheizung super oder meine Ölheizung super. Und Wärmepumpen haben sie links liegen gelassen. Mittlerweile ist die Förderquote sehr hoch. Ne? Die sogenannte Abwrackprämie für Ölanlagen, wenn man dann in Richtung Biomasse geht, bis zu 45% Zuschuss für die neue Technik. In diesem Zuge Effizienzhausstandards und so weiter zu erreichen, da haben wir Blauerdorn-Messungen, wir haben die Baubegleitung, damit der Handwerker vor Ort überhaupt, ne? Also das Dokumentierte, dass das vernünftig gemacht hat. Das ist das eine Thema, also ein ganz großes Thema. Das zweite große Thema ist der gesamte Lüftungsbereich. Also ein Bereich, wo ja Schornsteinfeger früher immer gedacht haben, es muss in der Kühe stehen, muss nicht immer in der Kühe stehen, sondern es gibt viele Eigentümer, die merken, oh, man muss was tun. Und ich muss meine Kanäle sauber machen und die neuen Häuser mit den Wärmerückgewinnungsanlagen, auch da ist nicht jeder Eigentümer so, dass er weiß, dass man die sauber machen muss, reinigen muss und dass man auch Lüftungsanlagen einstellen kann. Ja. Also
du siehst da schon noch reichlich Potenzial, wenn ich das so sehe. Ich meine, das haben wir auch schon betrachtet hier. Man verweist hier nochmal ein bisschen auf die Podcast zu dem Thema Lüftungsanlagen, Inspektion, Reinigen, Warten, auch ganz viele Sachen. Der Sven Kukol war hier oder Franz Edelmeier und ähnliche halt zu dem Thema oder Blauer Dormessung mit dem Udo Kaiser zusammen gemacht hier. Da ist einfach auch Potenzial da. Ne? Und man muss nur sich ein bisschen bewegen, ein bisschen ändern und das auch den Weg gehen.
Auch da braucht man ein bisschen Mut. Man muss gut vernetzt sein, weil nicht jede Tätigkeit kann man selber. Hilft sich gut zu benehmen und mit anderen gut umzugehen, dann geben die ihr Wissen auch mal ab oder rufen an, Mensch, kannst du mir in der Planung da helfen oder kannst du das mal machen? Und das gelingt vielen auch ganz gut. Viele haben ein Problem mit den traditionellen Arbeiten, weil sie so vieles, also alle denken immer, das wird immer weniger, aber es wird ja auch nicht nur weniger, es wird mehr gebaut und so weiter. Und das zusammenzubringen, die neuen Tätigkeiten zu integrieren in meinen bestehenden Betrieb. Das ist für viele auch wieder ein schwieriges Thema. Und auch da helfen wir sehr gerne dabei. Und wie gehe ich eigentlich mit anderen Gewerken um? Wie gehe ich mit Architekten, Ingenieuren, TGA-Büros um? Wenn die bei mir anrufen, denkt man immer, ne? Aber die kochen alle nur mit Wasser. Und was meine Lieblingsklientel sozusagen Heizungsbauer und Schornsteinfeger können, die kennen sich mit Anlagentechnik aus. Und zwar bis ins Letzte.
Und diese Themen machst du auch schon alle oder ihr?
Also in meinem Schornsteinfegerbetrieb haben wir ganz normal das klassische Geschäft, wo dann sozusagen sich das sogar ergänzt dann über diese Rauchwarnmelder, Gashauscher und so ein Kram, wie ich das mal so immer so sagen darf. Wir machen die Fördermittelberatung, wir machen Baubegleitung. Wir machen natürlich im Netzwerk immer, also mein Schornsteinfeger oder ich würde mich jetzt auch nicht dafür als, wenn ich jetzt CAD zeichnen müsste um das Gebäude, dann weiß man, da kommt nichts bei raus. Aber ich kenne Leute, die das können und sie
Deine Tochter kann das besser, oder?
Nein, noch nicht, aber vielleicht ja bald. Und wir machen Lüftungsanlagenreinigung in der Tat. Und was immer mehr wird, weil die Menschen auch einfach sensibilisierter sind, sind das Asbestschornsteine, sind das nicht Asbestschornsteine? Also das wird immer mehr. Während die Anbieter am Markt, um etwas zu machen, demografischer Wandel ist da sozusagen, scheinbar weniger werden, weil manchmal muss man sich gar nicht um Aufträge bemühen, sondern man kriegt die Anrufe, wir haben gehört, sie machen da was und so weiter. Und das wird einfach mehr. Und das wird immer mehr werden, weil wir sitzen alle in einem Boot im Handwerk und es gibt einfach weniger Fachkräfte. Das muss man einfach sagen.
Letztes Stichwort oder letzte Frage zu dem Thema Weiterbildung. Wie schaffst du es für dich selber, dich einigermaßen fit zu halten? Und wie schaffst du es für diese Mitarbeiter, der, ich sag mal jetzt mal, Vielzahl der Firmen in Anführungsstrichen halt auch die auf dem Laufenden zu halten? Gutes Konzept, einen guten Rat für unsere Zuhörer?
Also erst einmal Vielzahl der Firmen. Nein, wir haben eine klare Prioritätensetzung. Wir bewegen uns um Energieflüsse rund ums Gebäude, im Regelfall Privatgebäude. Und wir kommen ganz klassisch von dem, ich nenne das jetzt mal Haus-zu-Haus-Geschäft. Dann sattelt sich sie quasi auf, wenn da Architekturbüros und so weiter auf einen aufmerksam werden. Und die Anfragen, die da sind, sind manchmal sehr komplex. Und man muss viel lesen, viel zuhören. Und da bin ich jetzt ein bisschen stolz drauf. Vielleicht hören meine Leute das auch oder unsere Leute. Wir haben letztes Jahr bei der Fachhochschule Kassel 5 Mitarbeiter sind zur Weiterbildung gewesen mit Abschluss und wir integrieren ja auch regelmäßig neue, die erstmal an die Hand genommen werden. Die kommen dazu, machen sozusagen innerbetriebliches Praktikum, dann wird geguckt, was fehlt noch an Wissen und dann muss man halt das ganz gezielt, nenne ich das jetzt mal, auffüllen, dort, wo die Schwächen sind und die Stärken aber auch ein bisschen ausbauen. Also wir sind sozusagen schon spezialisiert. Nicht jeder kann alles.
Das war so eine typische Bollenantwort, ne?
Ja.
Ich rede drumherum und ich merkte das nicht. Wie bildest du dich denn weiter?
Ja, genau. Das ist, ja.
Okay.
Ja, genau. Das ist.
Das ist dieses Chefthema, ja?
Ich sage, wir erleben ja alles am eigenen Leib. Ja?
Okay, jetzt habe ich ihn.
Ja, genau. Wir sind allerdings, das ist auch ein spannendes Thema, zertifiziert. Mhm. Und unser Zertifizierer fragt einmal im Jahr ab, was haben Sie gemacht? Wo wollen Sie hin? Das heißt, wir sind tatsächlich auch getrieben, vorher uns Gedanken zu machen. Wo werden wir was machen wollen? Und hinterher müssen wir abgleichen, haben wir unser Ziel erreicht. Und da spielt Umsatz nicht die Rolle und Gewinn nicht die Rolle, sondern da ist es ganz klassisch Beschwerdemanagement, wo sind Fehler passiert, wie haben Sie die ausgemerzt und wo sehen Sie denn Weiterentwicklung für das Unternehmen? Und meine größeren Fortbildungen, das war spannend, ich saß bei KPMG-Fortbildungen, um diese ganze Finanzlage sozusagen zu verstehen. Und wenn man da zwischen sitzt, muss man viel nachbereiten, weil man vieles halt nicht so einfach verstanden hat. Und was mir als, das ist jetzt gerade im Umbruch, einfach tatsächlich fehlt, sind solche klassischen Sachen wie Blauerdom-Messung und so. Kenne ich alles, aber nur theoretisch. Alles, was ich für die Energieeffizienzexpertenliste brauchte, die Weiterbildungskurse, das habe ich gemacht. Aber da immer am Laufenden zu bleiben. Im Moment habe ich, glaube ich, das größte Defizit Wärmepumpen.
Gut, da kann ich dir heute Abend auch nicht mehr bei helfen, halt letztlich. Aber wir haben jetzt lange geredet, halt letztlich. Die Zeit ist auch schon lange, lange um. Das ist ja der Vorteil beim Podcast, wenn man hört, man kann ja auch vorscrollen, wenn es einen nicht interessiert oder sowas halt. Stefan, ich fand es total spannend und auch wirklich toll, dass du hergekommen bist, halt, dass wir uns darüber unterhalten konnten. Wir werden nochmal die einzelnen Verlinkungen reinpacken. Das heißt also, dass der Kontakt zu euch hergestellt werden kann. Wenn Fragen sind, geben wir die euch gerne weiter. Könnt ihr auch wieder an uns schicken, halt. Ist auch nicht das Problem. Wir geben sie auch weiter. Auch hier nochmal der Verweis vielleicht an Ratgeber oder auch an kostenlose Webseminare von unserer Seite, weil du das Stichwort, Stichwort Weiterbildung auch angesprochen. Auch da gibt es natürlich ein Einfallstor und auch insbesondere für die Existenzgründung halt im Starterprogramm oder ähnliches, dass wir denen auch mal ein bisschen auf die Strecke helfen. Stefan, vielen, vielen Dank. Was gibt's noch zum Schluss zu sagen von deiner Seite?
Ich habe früher geschmunzelt über diese Webinare. Mittlerweile machen wir die innerbetrieblich, also wir, ich nicht so, aber für unsere Mitarbeiter, damit alle den gleichen Stand haben, machen wir die tatsächlich auch selbst und sie besuchen auch natürlich dann. Und für die, also jetzt wenn ich sage, ich bin 30 Jahre dabei, dann weiß man ja, dass ich schon ein bisschen älter bin, also auch nicht uralt, aber.
Siehst aus wie 32.
Ja, das stimmt. Ja, aber je älter man wird, umso mehr schmunzelt man über das, was Neues auf den Markt kommt. Aber die Zeit ist so schnelllebig geworden, dass man tatsächlich dranbleiben muss. Und das bringt dann auch Spaß. Also, und ich darf das sozusagen in meinem eigenen Takt machen. Das ist auch nochmal für die Selbstständigkeit ein Plädoyer, weil eins der größten Probleme, was wir insgesamt haben in Deutschland, dass Gründermentalität weggeht, auch nicht mehr vermittelt wird, die Neugier auf Neues. Und dann werden immer nur die Risiken gesehen, aber nicht die Chancen. Und die Chancen sind auch sehr groß. Und wenn man, du hast vorhin gefragt, warum sollte man das tun? Demografischer Wandel bedeutet, die Fachkräfte werden weniger. Ja, also ungefähr 20 Jahre, die Geburtenrate steigt ja im Moment wieder ein bisschen. Aber bis die Fachkräfte werden, das dauert noch. Das heißt, der Markt ist riesengroß und tatsächlich mit offenen Augen auf andere zugehen, der eigenen Neugier ein bisschen frönen und tatsächlich Hausaufgaben machen, sich weiterbilden, dann bringt das sogar Spaß, neue Dinge zu machen.
Das ist ein schönes Schlusswort. Vor allen Dingen, das den Leuten Mut zu machen und Spaß an der Freude zu haben und das dann vielleicht wann fast alleine geht, wenn man eure Hilfe auch in Anspruch nimmt.
Ja, genau. Das ist noch ein Schlusswort.
So, bevor noch ein Schlusswort kommt, danken wir euch, Stefan. Ja. Danke.
Danke für die Brause.
Ja, sehr gerne.
Lea.
Kannst nachschütten.
Mach ich.
Gut, alles klar. Vielen Dank für das heutige Zuhören. Und in der nächsten Folge, das wird in 2 Wochen sein, erfahrt ihr ein bisschen mehr zu dem Thema Mitarbeiterkommunikation. Wir hatten es vorhin schon, die Mareike Fennem ist auf unserem Top 1 der Bestsellerliste und wir konnten sie überreden, halt quasi nochmal daran anzusetzen und nochmal ein bisschen tiefer in die Materie zu gehen. Und das möchten wir euch dann im nächsten Podcast dann auch mitteilen. Bis dahin, macht's gut. Ciao.
Handwerk to go, der Podcast.